Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Jetzt brauche ich das schon mal nicht 200 Mal machen, wenn ich da draußen stehe am Ende. Das ist schlau, ne? Ich freue mich, dass ich euch alle hier sehe. Ich freue mich, dass ihr so toll gesungen habt und dass es so geswingt hat oder geswungen, wie man immer das sagt. Ich freue mich, dass dieses neue Jahr begonnen hat. Für Ulrike und für die Technik nicht ganz so stressfrei, wie ich heute gemerkt habe, aber ich hoffe, das wird sich noch ergeben und wir lassen uns jetzt hinein in Gottes Zeit und wir hoffen, dass das, was wir gesungen haben, nicht nur Gebet bleibt, sondern auch erhört wird. Schenk uns Zeit. Und damit sind wir schon bei dem Thema der heutigen Predigt und diejenigen, die per E-Mail vernetzt sind, haben die Ankündigung schon gehört. Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil. Jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Ein Zitat aus Momo von Michael Ende. Das ist noch nicht so fromm begonnen, aber ich verspreche euch, wir kommen noch weiter. Der erste Sabbat im Jahr ist die Zeit, um über die Zeit nachzudenken. Der erste Sabbat im Jahr oder diese Zeit, die wir jetzt erlebt haben in dieser Woche, das ist ja die Konjunktur von Sätzen wie Kinders, wie die Zeit vergeht. Oder schon wieder ein Jahr vorüber. Mitternacht standen wir da mit ein paar Freunden und sagten, Mensch, eben ist es doch gerade erst Jahr 2000 geworden und jetzt schon wieder 2010. Eben waren wir doch noch jung. Und jetzt kriegen wir schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir aufgefordert werden, in den Seniorenkreis zu kommen. Heute wollen wir nicht nur über das alte Jahr nachdenken, wir wollen auch nicht nur über das neue Jahr spekulieren. Wir denken über die Zeit nach. Das ist natürlich ein höchst komplexer Vorgang. Aber ihr seid bereit für dieses Abenteuer, oder? Habt ihr auch gar keine Wahl. Es wird schwierig. Es wird schwierig, wenn wir definieren wollen, was Zeit überhaupt ist. Das hat schon der gute alte Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert versucht. Und er hat das ziemlich auf den Punkt gebracht. Der sagte, was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe in meinem Ordner für Illustrationen und Predigten, die ich irgendwann mal verwursten werde, seit Jahren einen Artikel aus dem Spiegel, seit dem Jahr 2003 aufgehoben. Und ich wusste nie, wann ich den anbringen kann und heute ist der Moment gekommen. Dieser Artikel begann damals im Jahr 2003, also schon ein paar Tage her, mit den Worten, ein Physiker, ein Astronom und ein Satellitentechniker stehen an einer Straßenkreuzung, kommt ein Passant vorbei und fragt, Entschuldigung, wie spät ist es? Das Problem ist, und leider sagt dieser Artikel auch, dass es noch keine Pointe gibt zu diesem Witz. Das Problem ist nämlich, dass der Physiker, der Astronom und der Satellitentechniker unterschiedliche Antworten geben müssen. Seit Jahrhunderten haben die Astronomen die Oberhoheit darüber gehabt, wie spät es ist. Ja, die schauen, wie die Erde sich dreht, wann sie einmal rum ist, wann die Gestirne wieder so dastehen wie ein Jahr zuvor. Und dann sagen die uns, wie spät es ist, auf die Sekunde genau. Und dann wurden die abgelöst von den Physikern. Die Physiker sagten, naja, die messen ja immer, ne? Die sagen, ja, wenn man das kann man natürlich messen und berechnen, Astronomie, aber wir rechnen ja eigentlich immer einen Tag, wenn die Erde einmal rum ist. Nun ist das aber bestimmten natürlichen Gegebenheiten und Veränderungen unterworfen. Zum Beispiel lässt der Mond die Meere immer hin und her schwappen. Gezeiten nennen wir das. Oder der Wind bläst gegen Gebirgsketten und allerlei andere Faktoren. Fazit, unsere Erde dreht sich immer langsamer. Und irgendwann wird sie aufhören, sich zu drehen. Das ist, kann man messen. Das war dann mal beschleunigt das wieder irgendwie, ne? Aber sie dreht sich langsamer. Und dann haben sie gesagt, also wenn wir jetzt einen Tag messen, ist der länger geworden. Ja? Die dreht sich langsamer. Und dann haben sie die Atomuhr erfunden. Die Atomuhr, die nimmt so ein Cäsium-Ion oder sowas, ihr erklärt euch das selber, misst, also gnadenlos genau. Ja, egal was das Universum macht, völlig egal, die Atomuhr hat immer die genaue Uhrzeit. Das ist aber jetzt ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass seit 1958 oder seit wann man das gemessen hat, die Erde sich langsamer dreht, aber die Atomuhr tickt weiter und die beiden sind mittlerweile 34 Sekunden auseinander. Was gilt also? Deswegen sagte ich ja, der Astronom und der Physiker, die würden unterschiedliche Zeitangaben machen. Also hat man sich zunächst einmal darauf geeinigt, weil alle sich jetzt nach der Atomuhr richten, aber die richtet sich nicht mehr nach der Natur, dass man alle paar Jahre eine Schaltsekunde hinzufügt. Und nicht in diesem Jahreswechsel, sondern genau vor einem Jahr bei dem Jahreswechsel hat die letzte Minute weltweit 61 Sekunden lang gedauert, weil man eine Schaltsekunde hinzugefügt hat. Und jetzt kommt noch der Satellitentechniker hinzu. Der hat 1980 oder in den 80er Jahren seine Satelliten ins All geschossen für ein GPS-System, was wir ja so praktisch finden. Ne? Können wir heute mit unserem Handy oder mit unserem Navigerät punktgenau ankommen. Und als sie das nach oben geschossen haben, haben sie das mit der korrekten Uhrzeit versehen, die Satelliten und die ganze Software. Aber an die Schaltsekunden haben sie nicht gedacht. Das heißt, die sind irgendwo dazwischen. Jetzt haben wir drei Uhrzeiten, Atomuhr, astronomisch, und unsere GPS-Daten. Und man macht sich so seine Sorgen, ob in einem internationalen Datennetzwerk, wie wir uns befinden, Navigationsdaten, Berechnungen, Überweisungen, Termingeschäfte, wissenschaftliche Messungen, ob das nicht zu Problemen führt, wenn die alle auseinander sind von der Zeit her. Nicht mehr sekundengenau vernetzt. Würde man nämlich gar nichts unternehmen und sagen, die Atomuhr ist die genaueste, nach der richten wir uns nur noch hin. Dann wären wir in spätestens, das ist ja kein langer Zeitraum, 12.000 Jahren oder so, würde mittags die Sonne untergehen. Jetzt wisst ihr das Problem, wie es mit der Zeit ist. Wir dachten immer, die Zeit, die rast einfach so voran und da kann man nichts dran tun und wir haben so unsere Probleme mit ihrer Relativität. Und als es dem David einmal schlecht ging, das war allerdings nicht wegen diesem Problem, als es dem David einmal richtig schlecht geht, komponiert er einen Psalm, in dem er sich darüber beklagt, dass ihm alle auf den Socken sind. Alle wollen ihn an den Kragen. Das ist der Psalm 31 und da formuliert er Worte, die kennen wir auch von einem Lied, was wir gerne singen. Da steht, und ich habe es mal aus der Elberfelder übersetzt, in deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Das ist ja eigentlich ein ganz modernes Wort, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zu dem Astronomen, zu dem Physiker und zu dem Satellitentechniker. Also selbst die Zeit, meine Zeit, wie David sagt, ist nicht die sicher ablaufende Linie dahin plätschernder Sekunden und Tage, sondern auch eine Bedrohung. Meine Zeit kann in einer Sekunde umschlagen in keine Zeit. Und nicht nur, weil wir keine Zeit haben, sondern weil es uns dann nicht mehr gibt. Dann ist es nicht mehr meine Zeit. Und etwas nüchtern sagt David in einem anderen Psalm 144, des Menschen Zeit ist wie ein Schatten, der dahin fährt. Er ist eigentlich nichts. Und ihr habt ja gehört, die Übersetzung in der Elberfelder ist etwas anders als in der Luther-Übersetzung. Da ist es genau umgekehrt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Erst Singular, dann Plural. Das Original sagt es umgekehrt. Es sagt, meine Zeiten stehen in deiner Hand. Und genauso empfinden wir es ja als unterschiedliche Zeiten, wir Menschen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hochzeiten, Tiefzeiten. Konjunktur und Rezession. Bedeutungslose und bedeutungsvolle Zeiten. Und vor allen Dingen, Zeiten der spürbaren Nähe Gottes in meinem Leben und Zeiten der unerträglichen oder auch gleichgültig machenden Gottesferne. Und deswegen ein paar Gedanken zu diesem Vers von David. Meine Zeiten sind in deiner Hand. Das erste und die erste Beobachtung heute lautet ganz einfach: Zeiten sind wichtiger als Dinge. Es ist euch vielleicht noch nie unter diesem Aspekt aufgefallen, aber der jüdisch-christliche Glaube ist eine Religion, in der Zeit eine viel größere Rolle spielt als Raum, also Dinge, die man anfassen kann. Das fängt ja schon bei der Schöpfung an. Alle großen Schöpfungsmythen der heidnischen Welt platzierten ihre eigene Kultur als den Ort der Schöpfung. Hier wurde die Welt geschaffen, haben sie gesagt. Also hier ist der Nabel der Welt. Hier in God's own country. In keinem dieser Schöpfungsmythen erfahren wir etwas über die Zeit der Schöpfung oder den Zeitpunkt. Aber die Bibel ist einzigartig. Sie schildert die Tage der Schöpfung. Sie erzählt uns von der Erschaffung von Räumen und Dingen in der Zeit. Das ist einzigartig. Unsere Zeit heute, unsere Welt heute ist nämlich besessen von Dingen. Wir sind besessen von Dingen. Weihnachten, eigentlich die Feier einer besonderen Zeit oder eines besonderen Geschehens, ist zu einem Fest der Dinge geworden, die man sich wünschen und einpacken kann. Und besitzen. Der Mensch strebt nach Zivilisation. Und Zivilisation heißt Kontrolle von Raum und von Dingen. Er möchte kontrollieren und Zeit kann man nicht kontrollieren, man kann sie höchstens messen. Dinge kann man kontrollieren, meint der Mensch jedenfalls. Die Bibel nennt das Götzendienst, ganz einfach. Wenn wir Dinge nehmen, sie kontrollieren und sie vergöttlichen. Als die Menschen durch den Turmbau zu Babel zu Gott aufsteigen wollten, da versuchten sie es in ihrem Machtbereich mit Raum und Material, mit einem Grundstück, mit Ziegeln, mit Arbeitskraft. Der Schöpfungsbericht Israels aber schließt mit der einzigartigen Erkenntnis, dass Gott eine Zeit heiligt. Ihr kennt das ja. Ist ja für uns so eine Art Kardinaltext als Adventisten. Dass er den siebten Tag heiligt. Dieser Vers, das ist in 1. Mose 2, Vers 3, ist das allererste Mal in der Bibel, dass das Wort heilig auftaucht und benutzt wird. Und es wird auf eine Zeit angewendet. Andere Religionen haben heilige Orte, haben heilige Dinge, heilige Gegenstände oder heilige Menschen. Israel aber kennt die heilige Zeit. Für alle anderen fließt die Zeit durch den Raum, für Israel fließt der Raum durch die Zeit. Und das ist Gottes Zeit. Zeit ist die eigentliche Sphäre des Erlebens Gottes, der Spiritualität, wie wir sagen. Wenn wir an Momente der besonderen Gottesnähe denken, also wenn wir daran denken, wo haben wir Gott besonders erfahren, dann sind das immer Momente. Dann sind das besondere Zeiten. Gott offenbart sich uns in der Zeit. Und das Alte Testament ist ja nichts anderes als die Geschichte von Geschichte, eben Heilsgeschichte. Das ist eine Zeiterzählung. Das Wort Zeit kommt fast 1000 Mal in der Bibel vor. Die Propheten benutzen es unablässig. Zum Beispiel Jesaja. Zu der Zeit wird der Herr ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Kein Wunder, dass David angesichts der Bedrohung, seiner existenziellen Bedrohung, er wird verfolgt, davon spricht, dass seine Zeiten in Gottes Hand liegen. Er spricht nicht von seinem Leben, er spricht noch nicht mal von seinem Besitz oder von seiner Familie, er spricht von seinen Zeiten. Es gibt einen jüdischen Gelehrten, der ein sehr markantes und bekannt gewordenes Buch geschrieben hat über die Zeit, das heißt Schabbat. 1951 hat das Abraham Joshua Heschel geschrieben und da habe ich ein schönes Zitat für euch rausgesucht, da steht: Wir können das Problem der Zeit nicht durch die Eroberung des Raumes lösen, durch Pyramiden oder durch Ruhm. Wir können das Problem der Zeit nur durch die Heiligung der Zeit lösen. Schön, ne? Für den Menschen allein ist Zeit flüchtig. Für den Menschen zusammen mit Gott ist die Zeit verhüllte Ewigkeit. Schön formuliert, ne? Wir müssen lernen, das ist der erste Punkt, Zeiten zu unterscheiden und Zeiten zu heiligen und Zeiten sind wichtiger als Dinge. Und das führt uns ganz automatisch zu dem zweiten Punkt, nämlich, dass es Zeiten gibt, also unterschiedliche Zeiten. Bei Dingen und bei Orten ist uns das ganz klar, dass es Unterschiede gibt. Dinge unterscheiden sich. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind uns wichtiger und bedeutsamer, andere sind uns unwichtig. Als Deutsche zum Beispiel ist uns das Auto wichtig. Ne? Das ist ein Ding, was uns wichtig ist. Diese Woche habe ich in Altona geparkt mit Gunnar zusammen. Altona, da in dem Bereich, wo wir vorher gewohnt haben, Schillerstraße. Und da spielt ja IKEA mit dem Gedanken, so eine Art Inner-City-Filiale aufzumachen. Und kaum ist der Plan raus, da hatte ich auch schon an meiner Windschutzscheibe den Flyer von der Bürgerinitiative, die dagegen ist. Da stand drauf, hier parkst du nicht mehr, wenn IKEA kommt. Ne? Also Raum und Materie, das macht uns Sorgen. Wo ist der Raum, dass ich mein Auto hinstellen kann? Das treibt den Deutschen um. Ich kann mich erinnern damals, als ich in Prediger in Altona war, dass wir da Planungskonferenzen mit Bürgerbeteiligung gemacht haben. Da war ich auch noch beteiligt. Und da kamen wir alle zu dem Schluss in allen Arbeitsgruppen und Kreisen, da muss ein Großinvestor her. Jetzt ist einer da, aber die Leute sagen, wir sind dagegen, weil ich kann mein Auto nicht mehr parken. Das sind wir Deutschen. Raum und Zeit. Ne? Damit will ich sagen, in Sachen von Raum und Materie, da unterscheiden wir. Da machen wir große Unterschiede. Aber Zeit ist für uns ein gleichmäßig dahin fließender Fluss, die tickt weg wie so ein Cäsium-Atom oder Ion. Und wenn wir die Industrie fragen, dann ist jeder Tag und jede Nacht und jeder Zeitpunkt genauso gut, um Dinge in Fabriken zu fabrizieren wie jeder andere. Dann müssen die Maschinen laufen, damit wir unsere Welt kontrollieren können. Dann ist jede Zeit gleichgültig und damit eben auch gleichgültig. Wenn man sich mit anderen Christen unterhält, dann kann man an jedem Tag Sabbat feiern. Nicht nur an einem besonderen, weil Zeit immer gleich ist. Man muss sie selber füllen. Aber Heschel schreibt, dieser jüdische Gelehrte, jeder weiß, dass der Grand Canyon gewaltiger ist als ein Straßengraben. Jeder kennt den Unterschied zwischen einem Adler und einem Wurm. Aber haben wir ein ähnliches Verständnis für die verschiedenen Zeiten? Die jüdische Tradition aber kennt eine Hierarchie der Augenblicke in der Zeit. Nicht alle Zeiten sind gleich. An jedem Ort kann der Mensch zu Gott beten, aber Gott spricht zu ihm nicht zu jeder Zeit gleich. Als Adventisten sind wir ja auf der Suche nach diesen besonderen Zeiten Gottes. Wir glauben, dass es eine heilige Zeit in der Woche gibt, die sich in ihrer Qualität unterscheidet. Wir glauben, dass wir nicht diese Zeit bestimmen, sondern Gott sie bestimmt. Weiterhin sind wir Wartende auf die Ankunft, auf die letzte Zeit, auf die Wiederkunft. Und Jesus selbst beobachtet, und das ist ein ganz interessantes Zitat, was ich fand, er beobachtete, wie seine Jünger besser sind in Dingen dieser Welt und der Materie und des Raumes wie in Dingen der Zeit. In Matthäus 16 fragt er sie ganz verwundert, und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Er ist ganz verwundert. Unterschiedliche Zeiten und wir erkennen sie nicht. Wir müssen lernen, die Zeiten zu unterscheiden. Nicht nur zwischen guten und schlechten Zeiten, sondern vor allem zwischen heiligen und nicht heiligen Zeiten. Alles hat seine Zeit, sagt schon Salomo. Und damit meint er nicht irgendeine Schicksalsergebenheit, sondern die Fähigkeit, diese Zeiten auseinanderzuhalten. Kann ich meine eigenen Zeiten unterscheiden, auseinanderhalten? Weißt du, wann heilige Zeit ist, wann besondere Zeit ist, wann die Zeit fürs Arbeiten und wann fürs Ruhen, wann fürs Beten und wann fürs Lachen und Herumtollen ist? In deiner Hand stehen meine Zeiten. Das bedeutet auch, wenn ich meine Zeiten begreifen will, dann muss ich nahe bei Gott sein. Dann muss ich mich an ihn halten. Dann müssen mir Zeiten wichtiger werden als Dinge und Ort, und dann schenke ich einem Menschen vielleicht lieber eine Stunde als einen Blumenstrauß. Und jetzt noch eine überraschende, vielleicht letzte Erkenntnis aus diesem Satz. Es gibt noch einen letzten Gedanken, und zwar, vielleicht hat der eine oder andere diesen Bibeltext aufgeschlagen. Psalm 31, meine Zeiten stehen in Gottes Hand. Das geht ja noch weiter, das war ja nur die eine Hälfte von dem Vers. Ich sehe, dass ein paar Leute hier jetzt schon danach greifen, das ist gut. Der ganze Psalm ist überschrieben, der Psalm 31 in der Lutherbibel, in Gottes Händen geborgen. Und der Vers 16 lautet in seiner ganzen Länge, in deiner Hand sind meine Zeiten, und weiter geht es, rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Ich dachte, der erste passt ja gar nicht so richtig zusammen. Es kann ja auch sein, dass jemand heute denkt, naja, die erste Predigt im Jahr 2010, das war eher so eine philosophische Betrachtung über das Wesen der Zeit und das Verhältnis von Raum und Zeit. Ist aber nicht so richtig praktisch gewesen, mehr was für die Denker. Der David war auch ein Denker, der hat auch sich viele Gedanken gemacht. Aber er saß nicht wie ein griechischer Philosoph, wohlgenährt, das Kinn auf die Faust gestützt und entrückt in die Ferne blickend auf dem Areopag. Das war nicht die Art von Philosoph, die David war. David war auf der Flucht. Er hatte Leute auf den Fersen, die wollten ihm das Licht auspusten. So einfach ist das. Er schwebte in Lebensgefahr. Er hatte Angst und war verzweifelt. Er wollte nicht philosophieren über die Zeit. Was er brauchte, war nicht Philosophie. Was er brauchte, war auch kein gutes Buch, eine Bibliografie oder eine Predigt. Was David brauchte, war Rettung, war Geborgenheit, war Sicherheit. Rettung ist nichts anderes als der Wunsch oder die Umsetzung von Sicherheit und Geborgenheit. Die Abwesenheit von Gefahr, von allem, was unser Leben bedroht. Die Bibel sagt, Jesus kam in die Welt als Retter. Das ist sein Name. Das bedeutet Jesus. Das ist sein Programm. Weil er weiß, dass wir Menschen nicht sicher sind. Wir sind nicht geborgen. Der Tod lauert überall. Krankheit kann jeden erwischen, und das in jedem Moment. Und selbst die Zeit ist nicht unser Freund, sondern sie zerrinnt uns ja unter den Händen, und irgendwann müssen wir sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn wir unseren inneren Zustand ehrlich beleuchten, unsere Zerrissenheiten und unsere eigenen Abgründe vielleicht auch, unsere vergeblichen Bemühungen, dann müssten wir eigentlich mit Paulus ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wir haben es ja gerade hinter uns, erst 14 Tage lang haben sich die Menschen gesorgt und haben nach Kopenhagen geschaut. Wer wird sie retten, die Welt? Keine wirkliche Antwort. Wer rettet uns vor einem Verrückten, der mit an Bord unserer Maschine sitzt und uns in die Luft sprengen will? Können das Körperscanner machen? Oder das Verbot, Decken zu benutzen im Flugzeug? Kann uns das Sicherheit geben? Wer kann uns erretten? Wo finden wir Geborgenheit? Finden wir nicht. Aber bei Paulus bleibt es keine rhetorische Frage. Das ist das Wichtigste. Paulus sagt nicht nur, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Oh ja, das ist schon düster, das Leben. Sondern Paulus spricht ja weiter. Er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er gibt gleich die Antwort. Er sagt, wer ist es? Jesus kann uns davor erretten. Wir fassen das also nochmal zusammen. Üben uns in Zusammenfassen. Erstens, Zeiten sind wichtiger als Dinge. In unserer materialistischen Gesellschaft müssen wir lernen, Menschen zu sein, denen Zeit wichtiger ist als Besitz. Zweitens, es gibt unterschiedliche Zeiten. Und damit meine ich nicht den Astronomen und den Physiker und den Satellitentechniker. Wir müssen wieder unterscheiden lernen zwischen heiligen und nicht heiligen Zeiten. Wir müssen die Zeichen der Zeit lesen lernen mit Betonung auf Zeit und nicht auf Zeichen. Und drittens, meine Zeit in Gottes Hand bedeutet, dass er mein Retter ist. Und Rettung brauchen wir alle. Als sich in den 60er Jahren in Amerika die Bürgerrechtsbewegung auf ihrem Höhepunkt befand, bekam Dr. Martin Luther King einen Brief von einer Gruppe weißer Pastoren. Sie wollten ihn unterstützen und wollten ausdrücken, dass sie seine Sache gut finden. Aber dass sie der Meinung waren, dass er zu schnell vorging und dass die Zeit noch nicht reif sei für Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Er solle sich gedulden, das schrieben sie ihm. Er solle Dinge nicht überstürzen und nicht mit Gewalt herbeiführen wollen. King befand sich damals im Gefängnis in Birmingham, USA, und er antwortete mit dem berühmten Brief aus dem Gefängnis von Birmingham. Darin erzählte er, dass er mehrere solcher Briefe erhalten habe, in denen man ihm sagte, dass Gottes Zeit anders ticke und er nicht versuchen solle, Dinge zu überstürzen. Martin Luther King antwortete diesen Brüdern, dass sie ein Missverständnis von Zeit hätten. Sie gingen davon aus, dass Zeit immer gleich sei und sie deswegen alle Wunden heile. Menschlicher Fortschritt aber, so King, passiert dann, wenn Menschen erkennen, dass sie Mitarbeiter Gottes sind, dass die Zeit, etwas Gutes zu tun, immer das Jetzt ist und das Warten bedeuten kann, den Kräften des Bösen in die Hände zu spielen. Ein berühmt gewordenes Zitat von ihm. Martin Luther King hatte gelernt, Zeiten zu unterscheiden. Nicht alle Zeiten waren für ihn gleich. Er konnte die Zeichen der Zeit lesen. Und er konnte sie auch lesen, weil er seine Bibel kannte. Er kannte den Willen Gottes für die Menschen. Er wusste, Gott möchte, dass die Menschen gerecht sind zueinander. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Ich möchte mehr begreifen, was das wirklich heißt in diesem Jahr 2010. Amen.